SRF 1.
«12.30 Uhr, das sind die Mittagsinformationen von Radio SRF. Ich begrüße Sie zum Rendezvous. Eklat beim Schweizer Traditionsunternehmen Sika. Die Besitzerfamilie will verkaufen, Management und Verwaltungsrat laufen Sturm. Reformkurs beim Internationalen Olympischen Komitee. Künftig können zwei Orte die Spiele gemeinsam austragen. Ungewohnte Allianz beim Thema Landschaftsschutz. Umweltschützer und Gewerbler kritisieren die Pläne des Bundesrats. Und fast 2 Millionen syrische Flüchtlinge erhalten keine Essensgutscheine mehr. Die UNO muss sparen. Und nicht nur sie. Wir sprechen über die Finanznöte der Hilfsorganisationen und über internationale Solidarität im Tagesgespräch um 1. Im Studio heute Brigitte Kramer. Fensterscheiben kleben, Fugen kitten, Beton veredeln, Bauteile abdichten. Das macht der Schweizer Spezialitätenchemiekonzern Sika mit seinen Produkten möglich. Auf der ganzen Welt und mit viel Erfolg. Jetzt aber ist Feuer unter dem Konzerndach. Die Gründerfamilie Burkhardt will ihre Aktien an den französischen Konkurrenten Saint-Gobain verkaufen. Gegen den Willen des Sika-Verwaltungsrats und der Konzernleitung. Wirtschaftsredaktorin Evelyn Kobler.
Paul Helg, Verwaltungsratspräsident von Sika, kann es noch immer nicht wirklich fassen. Die Gründerfamilie Burkhardt, die bisher Sika kontrolliert hat, will ihre Aktien und damit die Kontrolle über Sika an den französischen Industriekonzern Saint-Gobain verkaufen. Helg wurde zusammen mit dem Management am Freitagabend über den fixfertig eingefädelten Verkauf der Familienaktien informiert.
Die wollten das offensichtlich geheim halten, vielleicht auch aus Gründen, dass sie allenfalls wieder zurücktreten könnten, wurde das mit niemandem kommuniziert.
Die Familie Burkhardt verfügt zwar nur über 16% aller Firmenaktien, sie kontrolliert damit aber 52% der Stimmen. Dieser Grossaktionär galt bisher als Stabilitätsanker der Firma. Dass die Familie die Aktien und damit auch die Konzernkontrolle nun nach Frankreich abstoßen will, kommt bei der aktuellen Konzernspitze nicht gut an. Eine Mehrheit der Verwaltungsräte sowie die Geschäftsleitung von Sika wollen, sollte der Deal tatsächlich wie geplant zustande kommen, von ihren Ämtern zurücktreten. Ratspräsident Paul Helg stört vor allem, dass beim Verkauf die Kleinaktionäre übergangen werden. Die französische Mutter Saint-Gobain ist 10-mal größer als Sika und hat 190 Angestellte. Teilweise sind Saint-Gobain und Sika aber im gleichen Geschäft tätig. Geht es etwa um bestimmte Baustoffe oder Klebetechniken, buhlen beide um dieselben Kunden, dieselben Geschäftspartner, dieselben Kaufobjekte. Sika-Präsident Paul Helg befürchtet,
die Konkurrenzsituation wird ein Problem darstellen und das Wachstum für Sika kann eingeschränkt werden, weil wir nicht mehr alle Geschäftsfelder offen haben, die wir vorher offen hatten.
An der Börse hinterlässt das Gezerre um den Schweizer Chemiekonzern Sika deutliche Spuren. Die Aktie von Sika steht über 15% im Minus.
Evelyn Kobler. Ja, und den Machtkampf bei Sika besprechen wir gleich ausführlicher nach den Nachrichten mit Yvonne Lambrecker. Und auch da geht es weiter mit Wirtschaft.
Der Waadtländer Hersteller von Batterien, Le Clanchet, erhält 21 Millionen Franken von einem dänischen Unternehmen. Dieses nehme im Gegenzug Einsitz im Verwaltungsrat von Le Clanchet, heißt es in einer Mitteilung. Mit dem Geld könne der geplante Umbau des Unternehmens vorangetrieben werden. Le Clanchet mit Sitz in Yverdon-les-Bains schreibt seit längerem rote Zahlen. Polizistinnen und Polizisten in der Schweiz sollen sich schon bald mit speziellen Brillen gegen Laserstrahlen schützen können. Laut der Neuen Zürcher Zeitung läuft aktuell das Beschaffungsverfahren für Polizeikorps in 13 Kantonen. Basel-Stadt hat bereits im letzten Jahr solche Laserschutzbrillen gekauft. In jüngster Zeit waren Polizei und Rettungskräfte immer wieder Opfer von Angriffen mit sogenannten Laserpointern geworden. Dabei können bleibende Schäden an der Netzhaut der Augen entstehen. Künftig soll es für Städte einfacher und billiger werden, sich als Gastgeber für die Olympischen Spiele zu bewerben. Das Internationale Olympische Komitee IOC hat beschlossen, länder- und städteübergreifende Olympische Spiele zu erlauben. Die Mitglieder des IOC begründeten den Entscheid mit der Nachhaltigkeit. Es solle möglich sein, Wettkämpfe ganzer Sportarten oder einzelner Disziplinen außerhalb der Gastgeberstadt auszutragen, in Ausnahmefällen auch außerhalb des Landes. Insgesamt wird das IOC in Monte Carlo über 40 Reformvorschläge abstimmen, um die Olympischen Spiele neu auszurichten. Der Taifun Hagupit hat auf den Philippinen mindestens 21 Tote gefordert. Das meldet das philippinische Rote Kreuz. Trotzdem loben Beobachter das Vorgehen der Regierung. Diese habe die Menschen rechtzeitig vor dem Sturm gewarnt und sinnvolle Maßnahmen ergriffen. Inzwischen hat sich Hagupit abgeschwächt. Der Sturm bewegt sich auf die Hauptstadtregion Manila zu. Dort blieben heute die Schulen geschlossen, ebenso die Büros der Behörden. Zahlreiche Bewohner der Slums in den Vorstädten wurden in sichere Gebäude gebracht. In den Gewässern vor Malaysia haben Piraten einen vietnamesischen Frachter überfallen. Dabei erschossen sie ein Besatzungsmitglied an Bord, wie die Pirateriemeldestelle des Internationalen Handelskammer in Kuala Lumpur berichtet. Das überfallene Schiff sei mit Asphalt beladen gewesen und aus Singapur gekommen. Die Piraten hätten die Ladung nicht angerührt, stattdessen aber die 16 Besatzungsmitglieder ausgeraubt. In China sind 8 Angeklagte zum Tod verurteilt worden. Sie werden verantwortlich gemacht für 2 Terroranschläge im Nordwesten des Landes im vergangenen Frühling. Bei diesen war insgesamt 46 Menschen getötet worden. Das Volksgericht in Urumqi hat zudem 5 weitere Todesstrafen auf Bewährung ausgesprochen. Im Süden Australiens sind 7 Pottwale gestrandet und verendet. Die Tiere seien auf der Yorkie-Halbinsel etwa 150 Kilometer von der südlichen Stadt Adelaide entfernt gefunden worden, berichten australische Medien. Experten zeigten sich überrascht, dass die bis zu 13 Meter langen Tiere gestrandet sind. Normalerweise würden sich Pottwale nicht in dieser Region Australiens aufhalten. Das Wetter: im Norden bleibt es heute Nachmittag meist bewölkt, in den Alpen und im Süden zeigt sich zeitweise die Sonne. Am Abend und in der Nacht sowie auch morgen gibt es da und dort Schneeschauer bis ins Flachland. Morgen Nachmittag sind einige Aufhellungen möglich bei einer Temperatur um 3 Grad. Im Süden wird es morgen zunehmend sonnig bei bis zu 12 Grad.
Die Kontrolle über den Spezialitätenchemiekonzern Sika soll von der Gründerfamilie in neue Hände übergehen, an den französischen Konkurrenten Saint-Gobain. Jan Baumann von der Wirtschaftsredaktion: Das Management von Sika geht auf die Barrikaden. Woran stört sich die Konzernspitze denn vor allem?
Die Leitung von Sika stört sich vor allem an 2 Dingen. Zum einen am Vorgehen der Franzosen und der Gründerfamilie Burkhardt, zum anderen an den negativen Konsequenzen, die die Übernahme für Sika haben könnte. Zum ersten Punkt: nur die Gründerfamilie bekommt für ihre 16% an Sika das ganze Geld, 2,75 Milliarden Franken. Die gewöhnlichen Aktionäre, die gehen leer aus. Und zweiter Punkt: das Erfolgsmodell von Sika ist jetzt gefährdet, oder es erscheint zumindest gefährdet. Der Konzern wächst rasch und ist hochprofitabel. Wenn der Konkurrent aus Frankreich das Zepter übernimmt, ist unklar, wie es weitergeht. Plötzlich sollen die Mitarbeiter mit den einstigen Wettbewerbern am gleichen Strick ziehen. Das ist eine schwierige Ausgangslage.
Warum will denn die Besitzerfamilie Burkhardt an Saint-Gobain verkaufen? Ist einfach der Preis zu verlockend?
Ja, diese 2,75 Milliarden für den Familienanteil bedeuten einen Aufpreis von 80%. Das ist eine außergewöhnlich hohe Übernahmeprämie. Die Familie kann also ihren Besitz vergolden zu einem fürstlichen Preis. Außerdem hat man heute an der Medienkonferenz gehört, dass bei der Familie Burkhardt ein Generationenwechsel anstehen soll. Nach über 100 Jahren im Familienbesitz wollen sich die Burkhardts nun offenbar trennen von Sika. Öffentlich begründet haben die Eigner ihren Entscheid bis zur Stunde, aber noch nicht.
Management und Verwaltungsrat wollen dieses Geschäft nicht mittragen. Was heißt das alles eigentlich für die Beschäftigten?
Der ganze Vorgang schafft große Unsicherheit. Das ist schlecht für die Belegschaft und auch schlecht für das Geschäft. Sika ist stolz auf seine Unternehmenskultur. Die lässt den Mitarbeitenden viel Freiraum. Unter der neuen Führung wäre das vermutlich dann anders.
Die Unsicherheit ist groß. Wie definitiv ist diese Übernahme?
Darüber gibt es unterschiedliche Informationen. Der Chef des französischen Bauriesen Pierre-André de Chalendar hat heute vor den Medien gesagt, der Verkauf sei eine gemachte Sache. Nun ja, er könnte sich das vielleicht nochmals überlegen, wenn er sieht, was seine Offerte bei Sika auslöst. Aber das ist eher unwahrscheinlich. Denkbar ist hingegen, dass noch ein sogenannter weißer Ritter auftritt, also ein anderes Unternehmen, das dann wohl für alle Aktien von Sika einen sehr attraktiven Preis bieten müsste.
Danke, Jan Baumann von der SRF Wirtschaftsredaktion gehört hier im Rendezvous. Und so geht es bei uns weiter. Günstiger, nachhaltiger, frischer. Die Olympischen Spiele sollen grundlegend erneuert werden. Wie nötig das ist, zeigt sich in Peking. Die Mindestlohninitiative wirkt nach. Wenigverdiener sollen nächstes Jahr mehr in der Lohntüte haben. Und Ohnmacht und Wut im Gazastreifen. Die Regale in Hatem Shamalis Zementfabrik sind leer, der Wiederaufbau des Küstenstreifens unmöglich. Die Reportage aus Gaza kurz vor eins. Willkommen zu den Olympischen Spielen von Berlin und Zürich. So könnte es in Zukunft tönen. Denn die Mitglieder des Internationalen Olympischen Komitees haben sich heute dafür ausgesprochen, dass Länder oder Städte die Spiele gemeinsam austragen dürfen. Weshalb diese Neuerung? Das habe ich Rachel Mürit von der SRF Sportredaktion gefragt.
Wenn zwei Länder die Spiele durchführen, liegt es auf der Hand, dass die Kosten auf mehr Schultern verteilt werden und der Anreiz, Spiele durchzuführen, ist damit natürlich um einiges größer. Die Länder können die diversen Sportarten aufteilen, bestehende Infrastrukturen nutzen und müssen damit auch weniger neue Stadien bauen. Anstatt zwei Länder können sich auch beispielsweise zwei Städte aus dem gleichen Land bewerben. Solche Doppelbewerbungen sollen aber nicht die Regel, sondern die Ausnahme sein.
Insgesamt stehen dieser Tage am IOC-Treffen in Monte Carlo ja 40 Reformen auf der Agenda. Welche sind nebst diesen Doppelbewerbungen die wichtigsten?
Das IOC will nicht einfach irgendwelche sture Auflagen machen in Zukunft, die eingehalten werden müssen, sondern die Besonderheiten jedes Ortes sollen neu berücksichtigt werden. Außerdem werden gewisse Kosten der Kandidaten übernommen, unter anderem Teile der Reisekosten. So sollen auch die Finanzierungsprobleme der einzelnen Bewerbungsstädte reduziert werden. Es sollen unter anderem auch nur noch 4 Bewerbungen pro Austragung in Frage kommen. Die Ausrichterstädte dürfen eigene Vorschläge für zusätzliche Sportarten machen, solange die Obergrenze der Athletinnen und Athleten eingehalten werden. Außerdem strebt das IOC bei den Olympischen Spielen einen Frauenanteil von 50% an. Das soll beispielsweise durch gemischte Teamwettbewerbe erreicht werden.
Einige Maßnahmen sollen ja für bereits geplante Spiele gelten. In Pyeongchang in Südkorea oder Tokio sollen die Veranstalter ihre Konzepte nochmals überarbeiten dürfen. Was steht da zur Diskussion?
Es gibt Finanzierungsprobleme, gerade in Pyeongchang für die Winterspiele 2018. Und dort steht konkret die Auslagerung der Bob-, Skeleton- und Rodelwettbewerbe nach Japan zur Debatte, also in ein anderes Land. In Nagano steht bereits eine Eiskanalanlage von den Olympischen Spielen 1998. Das würde die Kosten in Südkorea natürlich reduzieren. Allerdings gibt es dort schon wieder Diskussionen. Die betroffenen Sportverbände der jeweiligen Länder müssen dem Plan noch zustimmen. Aber auch Tokio wird das Konzept für die Sommerspiele nochmals überprüfen und je nachdem wird dort auch etwas angepasst.
Nebst den Kosten, Rachel Mürit, sind ja auch die Menschenrechte in den Austragungsländern immer wieder ein Thema. Sochi und Peking waren ja zum Beispiel umstritten. Gehören ethische Überlegungen auch zum Zukunftspaket des Olympischen Komitees?
Ja, das tun sie. In der Regel müssen die Austragungsorte schon jetzt eine olympische Charta unterschreiben, in der die Menschenrechte ein Thema sind. Nun wird die Sache jedoch konkreter. Ein Beispiel: im Nachgang der Olympischen Spiele von Sochi wird nun neu sexuelle Diskriminierung verboten. In Russland gab es die Gesetze, die Homosexuelle diskriminieren. Ein solches Land würde die Olympischen Spiele in Zukunft nicht mehr erhalten. Trotzdem werden die Menschenrechtsthemen sicher noch für Diskussionen sorgen, da es ein sehr weites Feld ist und schwierig auch zu bearbeiten oder zu diskutieren.
sagt Sportredaktorin Rachel Müritz. Für viele Diskussionen sorgten in der Vergangenheit die Olympischen Sommerspiele 2008 in Peking. Nicht nur wegen der Menschenrechte in China, sondern auch wegen der Dimension der Spiele. Peking investierte Milliarden in ihre neuen Wahrzeichen, vor allem in das Olympiastadion der Schweizer Architekten Herzog und Dömeron, auch Vogelnest genannt. Heute steht das Stadion meist leer. Ruth Kirchner berichtet aus Peking.
Ab und zu erwacht das berühmte Vogelnest, das chinesische Nationalstadion, zum Leben. Wie etwa im Oktober, als Argentinien und Brasilien zum fußballerischen Kräftemessen nach Peking kamen. Ein Freundschaftsspiel, das tausende Fans anzog. Aber sonst geht es in der gewaltigen Stahlkonstruktion eher nostalgisch zu. An den meisten Tagen nämlich gehört das Stadion allein den Touristen. Für 6 Euro Eintritt dürfen sie leere Ränge anschauen. Auf den Stadionmonitoren werden derweil die Highlights von 2008 in Endlosschleife wiederholt. Usain Bolt beim Zieleinlauf, weinende chinesische Athleten bei der Siegerehrung. Vielen Touristen gefällt das. Die Olympischen Spiele 2008 haben Chinas Bekanntheit international enorm verbessert, sagt Herr Wang aus Hebei. Die Spiele haben für Zusammenhalt gesorgt. Sie haben Chinas Macht gezeigt und wie sich das Leben der Menschen hier verbessert hat. Ich glaube, es hat sich gelohnt. Aber der Glanz ist ab. Das Stadion wirkt heute irgendwie schmuddelig. Ab und zu ein Fußballspiel, manchmal eine Kulturveranstaltung. Nächstes Jahr die Leichtathletik-WM. Ansonsten nur Touristen. Auch viele andere Gebäude auf dem Olympiagelände stehen meist leer. Das Hallenstadion etwa. Das ehemalige Pressezentrum wurde zum APEC-Gipfel im November wieder aufgemacht. Ansonsten ist auch dort meist nichts los. Viele Pekinger finden das ärgerlich. Das ist doch Verschwendung, schimpft dieser Mann. So viele Gebäude hier auf dem Gelände stehen leer. Sie sollten doch wenigstens Kinder dort Sport machen lassen oder ältere Leute, aber einfach die Gebäude leer stehen lassen, das ist nicht richtig. Allein das Schwimmstadion hat den Transformationsprozess geschafft. Der Wasserwürfel mit der blau schimmernden Außenhaut ist heute ein Spaßbad. Der Eintritt kostet zwar über 20 Euro, trotzdem steht es nicht leer. Nur, ob sich das Schwimmbad wie auch die lediglich sporadische Nutzung des Vogelnests rechnen, das verraten die Behörden nicht. Stattdessen gehört Peking zu den wenigen Städten, die sich ein zweites Mal um Olympische Spiele bewerben, diesmal um die Winterspiele 2022. Diese Bewerbung ist gut für Chinas Ansehen in der Welt und sie wird dem Wintersport in unserem Land einen Schub geben, sagt Bu Jingli vom Bewerberkomitee. Peking will die Winterspiele zusammen mit Zhangjiakou ausrichten, einem Städtchen in der Nachbarprovinz, 160 Kilometer von der Hauptstadt entfernt. Über das Für und Wider oder die Kosten sind, wie schon 2008, keine breiten öffentlichen Diskussionen zugelassen. Und weil München, Oslo und Krakau bereits abgesprungen sind, gelten die Chancen der Chinesen mittlerweile als gar nicht so schlecht. Das Vogelnest könnte dann an zumindest 2 weiteren Tagen genutzt werden für die Eröffnungs- und die Schlussfeier.
Im Prinzip ist man sich einig, die Zersiedelung der Landschaft soll gebremst werden. Der Bundesrat hat deshalb das Raumplanungsgesetz nochmals überarbeitet. So sollen zum Beispiel Gemeinden, Kantone und Bund besser zusammenarbeiten. Allerdings, beim Bauen in der Landwirtschaftszone, also dort, wo das Wachstum in den letzten Jahren am stärksten war, ausgerechnet dort, soll sich nichts ändern. Das stört die Umweltverbände, aber auch den Schweizerischen Gewerbeverband. Inlandredaktorin Monika Zumbrunn über eine ungewöhnliche Allianz.
Es ist schon fast ein heiliger Grundsatz der Raumplanung. Der Mensch baut innerhalb der Bauzone, außerhalb der Bauzone hingegen nicht. Dort ist Landwirtschaft, dort ist Grün. Zum Leidwesen der Umweltschützer haben Bundesrat und Parlament in den letzten Jahren allerdings immer mehr Ausnahmen zugelassen. Für Besenbeizen zum Beispiel in einer ausgedienten Scheune, die ungenutzt wurde statt abgerissen. Doch auch Rudolf Horber vom Schweizerischen Gewerbeverband tönt plötzlich wie ein Umweltschützer.
Ungefähr ein Viertel aller Bauten sind außerhalb der Bauzone. Ein Viertel aller Bauten nicht in der Bauzone. Das ist sehr viel.
Zu viel, sagt der Gewerbeverband. Zu viel, sagt auch Markus Ulber von Pronatura.
Wir brauchen grundlegende Änderungen beim Bauen außerhalb der Bauzone. Diese Entwicklung muss dringend rückgängig gemacht werden. Wir müssen Gebäude zurücknehmen und dürfen nicht mehr bauen außerhalb der Bauzonen.
Das gleiche Ziel, unterschiedliche Motivation. Während ProNatura für die Landschaft kämpft, schützt der Gewerbeverband vor allem die Interessen seiner eigenen Klientel. Denn der Boden ist ein wichtiger Produktionsfaktor, kostet Geld. Manch ein Bauer ist versucht, auf seinem günstigen Landwirtschaftsland zum Beispiel eine kleine Werkstatt oder ein Malergeschäft zu betreiben. Dies zu wesentlich günstigeren Konditionen als in einer Gewerbezone. Bauern und Gewerbler hätten deshalb ungleiche Spieße, ärgert sich Rudolf Horber vom Gewerbeverband.
Das ist natürlich eine Konkurrenzierung unseres Gewerbes, weil das Gewerbe muss ja auf dem teuren Bauland bauen, arbeiten und kann nicht von billigem Land profitieren.
Die Landwirtschaft komme sehr gut weg in dieser aktuellen Revision des Raumplanungsgesetzes, bilanziert der Gewerbeverband. Trotz entsprechenden Forderungen verzichtet der Bundesrat darauf, das Bauen außerhalb der Bauzone wesentlich einzuschränken. Markus Ritter, Präsident des Schweizerischen Bauernverbandes, zeigt sich denn auch zufrieden nach einer ersten Sichtung der Vorschläge. Und er verteidigt die Vorteile der Bauern gegenüber dem Gewerbe.
Also für uns ist wichtig, dass die Bauern in der Schweiz die unternehmerische Freiheit haben, auch zu investieren, auf Innovationen Raum zu schaffen auf den Betrieben. Also in diese Richtung haben wir uns auch gewisse Erleichterungen gewünscht. Das geht in die gewünschte Richtung, das ist richtig.
In die richtige Richtung geht's auch für den stellvertretenden Direktor des zuständigen Bundesamtes für Raumplanung. Die Zurückhaltung beim Bauen außerhalb der Bauzone sei richtig, sagt Stefan Scheidegger.
Jetzt das geltende Recht vollständig zurückzukorrigieren, würde auch ein hohes Maß an Rechtsunsicherheit schaffen, weshalb der Bundesrat hier im Prinzip weitgehend beim Status quo bleibt und diesen punktuell zu verbessern versucht.
Die Parteien haben nun ein knappes halbes Jahr Zeit, die neue Revision des Raumplanungsgesetzes zu studieren. Danach wird sich zeigen, ob sich die ungewöhnliche Allianz von Gewerbe- und Umweltverbänden gegen die Landwirtschaftslobby doch noch durchsetzen kann.
Monika Zumbrunn. In 8 Minuten ist es 1. Wie viel Lohn es nächstes Jahr gibt, entscheidet sich in diesen Wochen. Die Lohnverhandlungen sind voll im Gang, teilweise sogar bereits abgeschlossen. Letztes Jahr standen die Schweizer Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber unter Druck. Die Mindestlohninitiative hing wie ein Damoklesschwert über den Verhandlungen. Und auch wenn die Initiative nicht angenommen wurde, sie hat Spuren hinterlassen. Und die reichen bis in die diesjährige Lohnrunde. Wirtschaftsredaktorin Anna Lehmenmeier.
Angestellte mit tiefen Löhnen profitierten von der Mindestlohninitiative, auch wenn sie beim Stimmvolk kein Gehör fanden. Die Coiffeurbranche und Detailhändler wie Lidl oder H&M erhöhten den Mindestlohn. Die Maschinen-, Elektro- und Metallindustrie nahm Mindestlöhne gar zum ersten Mal überhaupt in den Gesamtarbeitsvertrag auf. Doch auch Ende Jahr noch stärkt die Initiative, obwohl abgelehnt, die Gewerkschaften bei ihren Lohnverhandlungen. So konnten dieses Jahr auch Angestellte mit tiefen Löhnen besonders profitieren, zum Beispiel im Detailhandel. Daniel Lampert, Chefökonom des Schweizerischen Gewerkschaftsbundes, weist auf ein aus seiner Sicht positives Beispiel hin.
Ich erwähne hier gerne Coop. Coop hat verstanden, dass es jetzt für die Leute mit Lehre doch eine richtige Lohnerhöhung braucht, plus 100 Franken, das sind 2,6% mehr.
Plus 2,6% für ausgebildete Mitarbeitende. Damit ist Coop vorläufig Spitzenreiterin bei den Lohnerhöhungen dieses Jahr. Doch nicht in allen Branchen hallt die Abstimmung über den Mindestlohn nach. Vor allem nicht dort, wo der Mindestlohn über 4'000 Franken liegt, zum Beispiel in der Baubranche. Auf dem Bau haben die Lohnverhandlungen dieses Jahr in diversen Sektoren zu gar nichts geführt. Schreinerinnen, Zimmermänner, Mitarbeitende des gesamten Bauhauptgewerbes, wie zum Beispiel Maurerinnen, Straßen- oder Gleisebauer, sie alle gehen leer aus. Keine Lohnerhöhungen für sie dieses Jahr. Für Gewerkschafter Daniel Lampert ist das ein Affront.
In der Baubranche läuft es gut, die Firmen machen Gewinne und ich verstehe nicht, warum in dieser Situation keine Lohnerhöhung gewährt werden. Schließlich machen viele Bauarbeiter Überstunden, es wird am Samstag gearbeitet. So etwas finde ich ausgesprochen knauserig, so geht man nicht mit den Leuten um.
Der Baumeisterverband sieht allerdings keinen Grund für eine Lohnerhöhung. Denn schließlich seien die Löhne im Bauhauptgewerbe bereits hoch und?
Wir haben eine negative Teuerung, wir haben in den letzten 7-8 Jahren eine Reallohnerhöhung von 6,1% gehabt. Das sind alles Elemente, die eigentlich für eine Nullrunde sprechen.
Sagt der Direktor des Schweizerischen Baumeisterverbandes, Daniel Lehmann. Weil sich der Baumeisterverband außerdem mit dem Sozialpartner Unia zerstritten hat, wurden die Lohnverhandlungen dieses Jahr gar abgebrochen. Die vorläufige Bilanz des Lohnherbsts fällt also durchzogen aus. Noch fehlen einige Abschlüsse, aber 1% mehr Lohn dürfte es für die meisten geben. Ein kleines Plus, aber immerhin eines, das ins Portemonnaie geht. Denn die Teuerung liegt bei praktisch null.
Auch 3 Monate nach Kriegsende gibt der Gazastreifen ein trauriges Bild ab. Dabei hat die internationale Gemeinschaft 4 Milliarden Euro versprochen, um die zerstörten Häuser wieder aufzubauen. Das war Mitte Oktober. Doch vom Wiederaufbau ist im dicht besiedelten Küstenstreifen nichts zu sehen, wie die Reportage von Irene Meyer zeigt.
Grimmiger Blick und laute Stimme. Hatem Shamali hat genug. Journalisten haben ihm jetzt gerade noch gefehlt. Was soll ich denn noch sagen? Sehen Sie doch selber, kein Zement, nirgends. Das Waffenstillstandsabkommen in Kairo wurde unterschrieben, wir haben alle Bedingungen akzeptiert, Kameras aufgestellt und es kommt trotzdem nichts rein. Shamali ist der Besitzer einer Zementfabrik in Gazastadt. Dort, wo sich normalerweise Säcke mit Baumaterial stapeln, ist es fast leer und über den Regalen sind tatsächlich Kameras installiert. Jeder Sack Zement wird gefilmt und sein Weg genauestens verfolgt. Und UNO-Leute begutachten jede Quittung, jeden Käufer. Shamali schüttelt den Kopf. Seit 3 Monaten ist der Krieg zu Ende und bis heute sind nur ein paar 100 Tonnen Zement hier bei uns eingetroffen. Wenn das so weitergeht, dauert der Wiederaufbau 30 Jahre, schnaubt der Bauunternehmer. Unmacht und Wut sind die Reaktion auf eine unerträgliche Situation. Israel hat diesen Kontrollmechanismus verlangt, um die Hamas am erneuten Tunnelbau zu hindern. Die UNO hat zugestimmt und ebenso die palästinensische Autonomiebehörde von Präsident Abbas. In der Praxis lähmt dieses Prozedere aber nun den dringenden Wiederaufbau komplett. Zehntausende Menschen sitzen in den Schuttwüsten ihrer Häuser. Ein Großteil der Fabriken ist dem Erdboden gleichgemacht. Ganze Regionen sehen aus wie nach einem schweren Erdbeben. Und der Winter hat begonnen, mit Kälte, Regen und Sturm. Wir schreien um Hilfe, aber niemand kümmert sich um uns, sagt Hani Habib, ein unabhängiger Politikwissenschaftler in Gazastadt. Auch er ist immer noch geschockt vom Ausmaß der Zerstörung. In 51 Kriegstagen hat Israel ganze Viertel des Küstenstreifens verwüstet. Habib sieht aber auch eine palästinensische Verantwortung. Formell haben sich Hamas und Fatah zwar zu einer Einheitsregierung durchgerungen, in Wahrheit aber torpedieren sie sich gegenseitig. Keiner der neuen Minister, es sind Technokraten aus Gaza und Ramallah, kann arbeiten. Die Hamas blockiert alles. Und die internationale Staatengemeinschaft hält das Geld zurück. Sie will es nur einer funktionierenden Einheitsregierung überweisen, sagt Habib. Der Premier dieser Regierung sitzt in Ramallah, weit weg im besetzten Westjordanland und ist bisher gerade mal einen einzigen Tag in Gaza aufgekreuzt. Und die Hamas schaut dem Ganzen ungerührt zu. Auch Mustafa Sawaf, Chefredaktor der Hamas-nahen Zeitung Risala.
Hamas ist nicht die Macht in Gaza, nach dem Zerfall der Regierung.
Wir sind gar nicht mehr in der Regierung, also nicht mehr in der Verantwortung. Die Hamas-Minister sind alle zurückgetreten, so Sawaf. Die neuen Minister arbeiten gar nicht, sagt Sawaf. Es tönt, als ob er über Feinde spreche. Auch das Drama der Menschen, die im Krieg alles verloren haben und nun unter offenem Himmel auf den Trümmern sitzen, scheint Mustafa Sawaf nicht zu berühren. Großspurig hat die Hamas den Einwohnern versprochen, dieser Krieg ende mit der totalen Aufhebung der israelischen Blockade. Heute scheint vielen diese Blockade strikter denn je. Kritik an der Hamas ist von vielen Gaza-Bewohnern zu hören, aber meist nur leise, aus Angst. Hani Habib zieht eine düstere Bilanz. Nichts ist erreicht worden und der Krieg ist gar nicht zu Ende. Jederzeit kann es zu einer Fortsetzung kommen, sagt der Politologe. Sie sehen auf den ersten Blick nur die materielle Zerstörung, aber da gibt es so viele psychische Wunden. Wir sind hier alle verstört und seelisch krank und ohne Vertrauen, sagt Hani Habib. Und das macht die Lage so unberechenbar.
Die Reportage von Irene Meyer. Wie schwierig internationale Hilfe ist, zeigt sich auch bei der Unterstützung von Flüchtlingen oder von Opfern nach Naturkatastrophen. Es fehlt an Geld. Wo es hapert, das besprechen wir gleich im Tagesgespräch im 1. und 4. nach den Schlagzeilen mit Yvonne Lambricker.
Der französische Industriekonzern Saint-Gobain will den Schweizer Baustoffkonzern Sika übernehmen. Die Besitzerfamilie plant, ihre Anteile zu verkaufen. Der Verwaltungsrat und die Konzernleitung wehren sich aber gegen die geplante Übernahme. Künftig soll es für Städte einfacher und billiger werden, sich als Gastgeber für die Olympischen Spiele zu bewerben. Das Internationale Olympische Komitee hat beschlossen, dass die Spiele städte- und länderübergreifend sein dürfen. Polizistinnen und Polizisten in der Schweiz sollen sich schon bald mit speziellen Brillen vor Laserangriffen schützen können. Aktuell läuft das Beschaffungsverfahren für Polizeikorps in 13 Kantonen, wie die NZZ berichtet.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.